Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn. In dieser Folge spreche ich mit Fabian Piepenstock, der als Bestatter in Hahn im Familienunternehmen Feldhaus KG tätig ist. Für mich schließt sich damit heute ein Zyklus. In Folge 8 habe ich mit Lena gesprochen, die hier in Hahn als Hebamme arbeitet und den Start in die Welt begleitet. In Folge 16 sprach ich mit Kirsten und Simone vom christlichen Trauer- und Hospizverein Hahn über das Sterben. Und heute in Folge 24 erzählt Fabian über den Alltag und die Ausbildung im Bestattungswesen. Zufälligerweise drehte sich jetzt jede 8. Folge um die großen Themen des Lebensweges. Das Gespräch mit Fabian ist sehr ausführlich und es gab leider bei der Aufnahme technische Probleme, die sich allerdings erst beim Schnitt der Folge zeigten. Es gab nämlich keine getrennten Tonspuren, die ich hätte separat schneiden können. Ich habe mich deshalb entschlossen, das Gespräch ungeschnitten zu veröffentlichen, allerdings in zwei getrennten Teilen. Du hörst also heute die erste Folge eines Zweiteilers. Ja, hallo Fabian, herzlich willkommen und ich freue mich, dass du heute Zeit hast, diese Folge mit mir zu machen.
Ja, guten Abend. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, für mich schließt sich heute so ein bisschen der Kreis. Ich habe angefangen, in Folge 8 mal so über das Leben mit der Lena Sandfort, der Hebamme aus Hahn, zu sprechen. Folge 16 war es an der christliche Hospiz- und Trauerverein. Da ging es ja schon um das Thema Sterben, Krankheit. Und heute schließt sich eben der Kreis, indem wir sozusagen mit dir als Bestatter hier in Hahn sprechen. Und ich weiß, ihr seid ein traditionelles Familienunternehmen. Und mich würde mal so interessieren, wenn man da in so einer Familie groß wird, wo die Bestatter so sind, wie war das so, in so einer Familie groß zu werden, wo man, Achtung Karlauer, jetzt im Keller Leichen liegen hatte, ja?
Ja, das war sicherlich sehr vielseitig oder unterschiedlich, was und wie man da als Kind dann so mitkriegt. Aber auf der einen Seite kommt es natürlich zu so Karlauern, wenn man dann als Kind irgendwo mal ganz unbedarft irgendwas erzählt und man dann als Schülergruppe zum Beispiel im Café Weihrauch eine Führung bekommt und der damalige Inhaber ganz stolz sagte, ja, guck mal hier um die Ecke, so einen großen Kühlschrank habt ihr bestimmt noch nie gesehen. Und klein Fabian guckt dann um die Ecke und sagt, doch, haben wir auch. Ja, dann, als er dann herausfand, wer ich war, wusste er dann auch, warum mich der große Kühlschrank in der Bäckerei nicht beeindruckt hatte. Ja. Und sonst ist es aber eben so, dass der Tod für uns immer was Selbstverständliches war als Kinder. Ne? Wir sind auch mit 4 Generationen zusammen in einem Haus lebend aufgewachsen. Das heißt, alte Menschen in Form von unserer Uroma, die über 100 Jahre alt geworden ist und eben auch beruflich bedingt alte Menschen oder damit auch Tod, war halt nie ein Tabuthema, wie das vielleicht für viele andere Kinder oder Heranwachsende so war.
Ja. Wobei ihr ja von dem Berufsbild bei euch in den Familien auch unterschiedliche Sachen hatte. Also ich weiß, es gab ja auch eine Schreinerei und es gab auch ein Möbelhaus und es gab auch ein Kindermodengeschäft. Also
ja, genau.
Da habt ihr euch ja auch ein bisschen so austoben können. Jeder konnte ja im Prinzip dann scheinbar auch das machen, wozu er Lust hat. Ne?
Ja, genau. Also so historisch bedingt ist quasi das Bestattungsinstitut ganz typisch deutschlandweit eigentlich früher immer, heute ist es ein bisschen anders, aber früher eben immer aus Schreinereien heraus erwachsen. Da ist man halt früher zum Schreiner gegangen, damit der den Sarg zimmert. Und dadurch sind dann immer mehr und mehr Bestattungsdienstleistungen entstanden. Der Möbelverkauf oder die Möbelschreinerei, früher hieß Möbelkauf ja nicht, ich gehe zu Ikea und baue es danach selber zusammen, sondern früher hieß Möbelkauf, ich kaufe das als fertiges Paket und lasse das zu Hause anpassen und ganz zielgerichtet einbauen. Der Möbelverkauf eben auch aus der Schreinerei erwachsen und das Kindermodengeschäft war dann ja sozusagen das vierte Kind meiner Oma nach 3 leiblichen Kindern hat sie dann, oder neben den 3 leiblichen Kindern hat sie dann eben da ihre Selbstständigkeit noch separat zu der Bestattung und Schreinereien ausgelebt und verwirklicht über viele Jahrzehnte. Mhm.
Ja, und du sagtest das vorhin eingangs, für euch war das Thema Tod jetzt also kein so ein Thema, was jetzt so irgendwie tabuisiert war, ne? Also bei euch in der Familie war das ein Thema. Wie habt ihr denn da so darüber gesprochen? Oder wann merkt man sozusagen, dass die Familie so ein bisschen anders ist, beruflich als andere? Oder fühlt sich das ganz natürlich an? Mir fehlt so ein bisschen so das Gefühl. Weil für uns alle ist das so, Bestattung, tote Menschen, nee, lieber nicht. Und weiß nicht, habe ich ein bisschen Angst vor vielleicht auch. Ne? Ja. Also jeder kennt so diese Dracula-Filme und sowas. Ich glaube auch, wenn man dann so ein Kind ist und dann sieht man da so einen echten Sarg oder vielleicht auch, man sieht auch dann irgendwann mal, vielleicht ist der dann unweigerlich vielleicht auch mal den ersten Klienten, der da sozusagen vielleicht auch angezogen wird oder sowas. Ja. Oder haben die Eltern das erstmal möglichst weit von euch ferngehalten?
Also die Verstorbenen selber waren schon für uns immer weit weg quasi. Mhm. Also das war jetzt nicht so, dass man da zufällig irgendwie einen Verstorbenen irgendwo gesehen hat, sondern das war dann tatsächlich mein Vater ganz bewusst, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht 7, 8 Jahre alt oder so, mir das erste Mal einen Verstorbenen gezeigt, was halt damals eine ja, Freundin der Familie war, von meiner Uroma damals, eine gute Freundin, wo ich jetzt sicherlich, wäre mein Vater nicht Bestatter gewesen, wäre das jetzt kein Verstorbener gewesen, wo man sagt, da geht man irgendwie mit seinem Kind hin zu einer Verabschiedung, so, ne, dass man die meisten Kinder dann eben doch eigentlich nur bei Großeltern zum Beispiel, dafür war die Dame ja familiär bedingt viel zu weit von mir weg, als dass man da sonst typischerweise als Kind einen Kontaktpunkt zu gefunden hätte. Aber sonst war es eben schon so. Ich meine, wir sind auch ja unter der gleichen Adresse, wie der Betrieb sich befindet, hier am alten Kirchplatz direkt am Stadtbad eben aufgewachsen, meine Schwester und ich. Und ja, der kürzeste Weg in den Garten war nun mal dann durch die Büros und dann auch durch den Ausstellungsraum. Und da sind wir völlig selbstverständlich durchgegangen. Oder auch unsere Cousinen und Cousins, die dann eben bei Oma und Opa hier zu Besuch waren, sind dann mit da durchgegangen. Und dann hat man sich als Kind auch schon mal, wenn man irgendwo Fangen oder Verstecken gespielt hat oder so, hat man das eben auch schon mal dann zwischen den Särgen gemacht. Und am nächsten Tag hat der Opa dann irgendwelche Haribos noch unter den Ausstellungspodesten gefunden oder so. Okay. Also da ist man einfach als Kind völlig ohne irgendwelche Bedenken dran gegangen. Da war der Sarg halt ja ein Holzobjekt, was da in der Gegend rumstand, aber so erst ist einem die Bedeutung gar nicht klar, und wenn einem die Bedeutung dann irgendwann klar wurde, war der Gegenstand schon so vertraut, dass das auch nichts Schlimmes in dem Sinne war, dass man das die ersten Male irgendwie anders oder differenzierter betrachtet oder das erste Mal so Sachen kommen, die eben für andere typischer sind, eben, dass man irgendwo Abstand sucht oder Bedenken hat, kommt, glaube ich, dann bei Bestatterkindern, wenn man damit aufwächst, eben eigentlich erst viel später, wenn man dann so ein bisschen mitbekommt, ja, wenn die Eltern irgendwie mal von einem besonderen Sterbefall irgendwie selber ein bisschen mitgenommen sind und es dann eben nicht der Beruf ist, 0815 Laden zu im Kindermodengeschäft, Tür abgeschlossen und fertig ist gedanklich, sondern dass man eben, ja, wenn mein Vater irgendwie mal Trauerfälle betreut hat, wo ein Kind zum Beispiel auch gestorben ist oder so, dann hat man das als Kind von ihm schon unbewusst oder unterbewusst so mitbekommen, dass der halt auch dann einfach mal 2, 3 Tage eine andere Grundstimmung hatte, als wenn es eben der normale Alltag war. Ne?
Jetzt sind ja nicht nur, oder jetzt bist ja nicht nur du in dieses Familienunternehmen eingetreten, auch halt deine Schwester. Also insofern scheinen die Eltern da ja alles gut vorbereitet zu haben und auch gezeigt zu haben, dass es euch beide überzeugt hat. Wann war denn für dich klar, dass du Bestatter werden möchtest?
Ja, also natürlich hat mein Vater gerne auch so Sprüche gesagt, wenn du mal groß wirst, machst aber was Vernünftiges und wirst nicht Bestatter.
Das machen, glaube ich, alle Eltern, ne?
Ja, genau. Es scheint so ein Standardspruch, so eine Floskel zu sein. Mal gucken, ob ich den in den nächsten 10, 15 Jahren dann auch irgendwann mir aneignen muss, den Spruch. Ja, ich habe mit 14, 15 Jahren habe ich angefangen, dass ich meinem Vater gelegentlich einfach dann geholfen habe. Hat er mich ganz langsam eben rangeführt, so dass einfach damit angefangen hat, einen verschlossenen Sarg ins Auto einzuladen oder aus dem Auto auszuladen oder irgendwelche Dinge, einfach leere Särge in der Ausstellung durch die Gegend zu räumen, dann so Step by Step einfach so ein bisschen daran geführt, aber tatsächlich aus meinem Wunsch heraus, so dass ich mir, keine Ahnung, die anderen Jungs sind dann irgendwann haben angefangen, an Zeitungen auszuteilen und Co. Und ich habe halt meinen Vater gefragt, ob ich mir irgendwie das Taschengeld aufbessern kann. Und dann war es erst das Rasenmähen und dann eben dann irgendwann dann doch auch bestattungsspezifische Dinge. Und ja, dann habe ich das so während der Schulzeit eigentlich immer beibehalten. Und nach dem Abitur hatte ich dann aber eigentlich erst Lust, mich selber zu verwirklichen, was anderes zu lernen. Ich habe bei einer Versicherung angefangen und da dann aber für mich sehr schnell gemerkt, dass das entgegen von ein, zwei Praktika, die ich vorher gemacht habe, dann doch so gar nicht meine Welt war, viel zu theoretisch. Und ja, habe dann sehr kurzfristig dann mich bei einem Bestatter in Monheim beworben, um dann da meine Ausbildung zu machen. Und habe dann im Prinzip so mit 20 relativ kurzfristig dann beschlossen, Bestatter zu werden, weil ich mir halt vorher immer so ein bisschen vorstellen konnte oder eigentlich immer offen halten wollte, aber eigentlich was anderes erst machen wollte. Und dann habe ich eben neben anderen Dingen, über die ich mal so nachgedacht hatte, die ich auch getestet habe oder wie zum Beispiel bei einem Jurastudium dann aber auch der damalige NC einfach das nicht so hergegeben hat, die ich aus anderen Gründen somit dann so einfach verworfen habe, dann eben nicht erst was anderes gemacht und mich selber verwirklicht und dann bin dann doch relativ früh in den Bereich reingegangen, genau.
Wie definiert man das denn? Ist denn Bestatter ein Dienstleistungsberuf oder ein Handwerksberuf heutzutage?
Ich behaupte, es ist ein Dienstleistungsberuf, der historisch gebunden, aber also rein formell als Handwerksberuf gehandhabt wird. Also man macht eine Gesellenprüfung und kann eine Meisterprüfung ablegen, wird in der Handwerksrolle geführt, von der Handwerkskammer verwaltet und die nehmen eben auch die Prüfungen dann ab. Aber ja, es gibt eine ganze Reihe handwerksähnlicher Dinge, die man sicherlich macht als Bestatter oder kleine handwerkliche Tätigkeiten, wie mal irgendwie an einem Sarg Griffe anzuschrauben, damit die anders zu dem Modell passen oder mal irgendwie eine Katsche im Holz auszubessern, was so im weitesten gehen, so die letzten Überbleibsel aus dem Bereich Schreinerei sind. Auf der anderen Seite frisiert oder schminkt man aber auch mal noch Verstorbene. Auch der Friseur wäre jetzt ein Handwerksberuf, hat jetzt dann da waren sicherlich auch nur so minimale Auswüchse bei uns, die man daraus übernimmt. Also unterm Strich ist es historisch bedingt im Handwerk organisiert und aber eigentlich nicht handwerklich in dem Sinne, dass man da wirklich ein Werk produziert oder irgendwie ein Produkt erstellt oder im weitesten Sinne eigentlich auch nicht mal ein Produkt verkauft, an dem man noch irgendwas ändert, handwerklich bedingt, sondern eigentlich sind diese physischen Produkte immer nachrangiger geworden. Ja, also
Habe ich das denn noch richtig in Erinnerung, dass dein Gesellenstück oder Meisterstück, ja, war doch ein Sarg, ne? Hast du doch noch einen Sarg gebaut, ne?
Nee. Also in der Gesellenprüfung kann es sein, dass man eben in einer gewissen Zeit einen Sarg entmontieren muss. Das kann man als Prüfungsobjekt ziehen, kann aber auch durch Losverfahren eben andere Prüfungen kriegen. Und das war bei mir dann zum Beispiel das Verlöten eines Zinksarges.
Also das war's.
Halt, war's da wahrscheinlich die Erinnerung ein bisschen getrübt. Und zwar verlötet man Zinksärge immer dann, wenn Verstorbene ins Ausland überführt werden, gerade bei Flugüberführungen, wenn man weit entfernt verstirbt zum Beispiel oder eben in sein Heimatland irgendwie da zurückgebracht werden soll. Aber da kann es eben passieren, dass man so eine Endmontage von einem Sarg auch machen muss in der Gesellenprüfung. Und die Meisterprüfungen sind alle theoretischer oder abstrakter. Also da muss man dann einen Sterbefall, auch immer dann einen besonderen Sterbefall, also nicht der übliche Sterbefall, sondern mit irgendwelchen besonderen Gesetzesbedingungen oder ausländischen Gesetzen, die man da zu berücksichtigen hat, oder ganz aufwendigen zeremoniellen Dingen berücksichtigen, muss man da eben einen Sterbefall oder auch einen Sterbefall von mehreren Personen, also wenn zum Beispiel eine Familie verunglückt oder so, das war mal ein fiktiver Prüfungsfall, muss man den eben theoretisch abhandeln und genau dokumentieren und genau.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Ausbildung heutzutage dann eben auch unglaublich viel so mit diesem ganzen Vertragswerk, juristischen Fragen und sowas verbunden ist, ne?
Ja, also genau, das ist auch so der Hauptgrund, warum Bestatter eigentlich nicht mehr so richtig handwerklich ist, weil es sehr theoretisch, sehr juristisch, sehr vertraglich wird. In Deutschland ist Bestattungsrecht Ländersache. Das heißt, man sollte sich zumindest mal mit dem Bestattungsgesetz, wo man selber ansässig ist, gut auskennen. Wenn man jetzt in grenznahen Regionen arbeitet, sind es dann auch mal schnell 3, 4 Bestattungsgesetze, die tagtäglich relevant sind. Es gibt ganz viele Bundesgesetze, die maßgebend sind, wenn es um Personenstandssachen gibt, also die Beurkundung, dass überhaupt jemand verstorben ist. Ganz viele Dinge, die dann auch in der kleinsten Form eines Gesetzes oder im weitesten Sinne Gesetzes eben relevant sind, sind Friedhofssatzungen. Also jeder Friedhof hat eine eigene Satzung, also so ein eigenes Gesetz quasi. Ja, in Hahn gibt es 5 Friedhöfe. Es ist ein Wunder, dass es nicht 6 Satzungen gibt. Also es gibt dann tatsächlich genau die 5 Satzungen.
Unterscheiden die sich denn wirklich massiv voneinander?
Ja, gibt
eher
schon
Kleinigkeiten, oder?
Relativ. Also es gibt schon ein paar, die sich ganz grundlegend dann unterscheiden oder die ganz grundlegende Auswirkung dann haben, wenn man es dann da falsch macht. Ne? Es gibt zum Beispiel Friedhöfe, die festlegen, wenn ein Sarg beigesetzt ist, darf noch eine Urne mit in das Grab beigesetzt werden. In anderen Fällen dürfen dann noch 4 Urnen beigesetzt werden. In manchen Friedhöfen ist es egal, ob du erst die Urne beisetzt und dann den Sarg oder ob erst der Sarg beigesetzt werden muss und dann die Urne.
Ach, das steht da alles drin.
Und ganz viel mehr auch drumherum.
Das ist aber ziemlich sinnfrei, glaube ich, dann diese Satzung, oder?
aus fachlicher Sicht lässt sich da über vieles streiten, das stimmt schon, aber führt dann natürlich dazu, dass die Kenntnis darüber schon sehr elementar ist, weil das tatsächlich ganz häufig, gerade in Vorsorgen haben wir das oft, also Vorsorge heißt, man kümmert sich selber zu Lebzeiten um seine eigene Bestattung. Wir haben zum Beispiel ganz viele Ehepaare, die für sich selber festlegen, na, mir ist das eigentlich egal, ob das eine Erdbestattung, also Sarg ist, oder eine Feuerbestattung, sprich Urne. Aber wenn mein Mann, meine Frau stirbt, dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich hinter einer Urne hinterherlaufe. Ich möchte, dass derjenige im Sarg bestattet wird. Und wenn du denen dann das falsche Grab verkaufst denen ein Grab, wo dann erst die Urne beigesetzt wird und plötzlich darf der Sarg dann nicht mehr dabei gesetzt werden, dann kommen die hinterher nicht in das Grab zusammen und haben 60, 65 Jahre vielleicht Ehe hinter sich, tagtäglich zusammen, haben die feste Vorstellung, sie sind auch im Tod da noch vereint und dann geht das nicht, weil du als Bestatter gelinde gesagt zu blöd warst zu lesen oder einfach eben so ein Gesetz nicht richtig verstanden hast, so eine Friedhofssatzung. Ja, dann ist das schon eklatant dann für alle Beteiligten. Ne?
Um das Thema Satzung dann auch abzuschließen, wie oft werden die denn so geändert? Alle 50 Jahre oder schneller?
In letzter Zeit relativ häufig, weil sich ganz viele Friedhöfe zu Verwaltungsverbänden zusammenschließen.
Ach so.
Und dann wird da eben ganz viel vereinheitlicht und deshalb dann viel geändert. Oft eher zum Nachteil der eigentlichen Gemeinde. Mhm. Ja, aber sonst ist das tatsächlich so. Ganz viele Sachen stehen da schon seit Anno Tuck drin und werden, wenn überhaupt, mal marginal geändert oder kriegen eine andere Paragraphennummer, weil da irgendein Paragraph zwischengeschoben wird.
Macht das die Stadt oder macht das die Kirche?
Das macht immer juristisch ausgerückt der Friedhofsträger bzw. die Friedhofsträgerin. Also in Deutschland.
Aus Hahn, wer ist das da?
Also in Deutschland dürfen Körperschaften des öffentlichen Rechtes Friedhofsträger sein. Ja. Das heißt, sowohl die Kirche darf einen Friedhof unterhalten, aber auch die Stadt. Und in Hahn zum Beispiel gibt es einen städtischen Friedhof und in Richtung Jahrberg nach Hilden an der Leichlinger Straße, wo die Stadtwerke auch sind. Das ist der städtische Friedhof. Ja. Und dann gibt es eben in Hahn und Grüten jeweils einen konfessionellen evangelischen und einen konfessionellen katholischen Friedhof. Hm. Und auf den katholischen Friedhof macht eben die katholische Friedhofsverwaltung bzw. der Pfarrgemeinderat die Regeln. Auf dem evangelischen das Presbyterium der evangelischen Kirche und auf dem städtischen Friedhof am langen Ende der Stadtrat. Hm. Natürlich immer durch ihre Unterausschüsse und klar. Beamten und so, aber genau.
Ja. Nochmal zurückkommend auf deine Ausbildung. Wenn du so auf deine Klasse mal guckst, ne, waren das auch alles Kinder, die aus solchen Traditionsfamilien kamen? Oder gab es da auch sozusagen welche, die gesagt hatten, Mensch, ich wollte schon immer Bestatter werden, jetzt kann ich es endlich. Wie muss man sich das vorstellen?
Also es sind zum Glück tatsächlich mehr Externe als familienbedingt da zu Berufene. Also vielmehr die es als Betriebsfremde anfangen, als jetzt, dass sich da nur die Bestatter untereinander wieder in die nächste Generation einfach vermehren. Sonst könnte am langen Ende auch kein Bestattungsinstitut lange bestehen bleiben, ne? weil natürlich auf eine gewisse Man- und Women-Power angewiesen bist und die gibt es halt nicht, wenn immer nur die eigenen Söhne und Töchter das erlernen. Und bei uns waren zum Beispiel knapp über 20 Personen in der Klasse und davon waren wir zu dritt, die direkt aus dem elterlichen Betrieb kamen und einer, der irgendwie in dem Betrieb seines Onkels gelernt hat. Mhm. In der Parallelklasse war das Verhältnis etwas anders, da waren es auch so 20 Leute und da war knapp die Hälfte, die eben aus einem elterlichen Betrieb kamen. Aber am langen Ende auch wir sind jetzt, bilden das oder unser Betrieb bildet jetzt das vierte Mal gerade aus. Einmal meine Schwester eben sozusagen hausintern, dann ein Mädchen, was aus Langenfeld aus einem elterlichen Unternehmen kommt und jetzt gerade eben aktuell eine Dame im dritten Lehrjahr und einen, der gerade frisch im ersten Lehrjahr angefangen hat, einen jungen Mann, die beide vorher überhaupt nichts mit Bestattungen am Hut hatten. Hm.
Also jetzt stelle ich mir so vor, Mensch, dieser ganze Papierkram, super, ne, da hätte ich Spaß dran. Ne? Die ganzen Richtliniensatzungen. Ja, als Banker, da hast du richtig Spaß dran, Gräber verkaufen, einen Sarg und noch eine Kerze obendrauf oder was weiß ich. Ne? Also irgendwo diesen Dienstleistungscharakter. Jetzt stelle ich mir aber dann irgendwann vor, dann nimmt mich mal der Chef zur Seite und sagt, komm Frank, heute ist der große Tag. Jetzt geht's darum, mal die Dame oder den Herrn nochmal zu frisieren, nochmal zu schminken, anzuziehen. So, das stelle ich mir schon mal schwierig vor. Und auch das Thema so die Trauergespräche. Ich meine, da muss ja großes Einfühlungsvermögen haben. Ich sag mal, das kannst du ja nicht in der Berufsschule lernen. Wie ist das? Ist das dann Learning by Doing? Kriegt man da Tipps sozusagen vom Chef, so nach dem Motto, setz dich erstmal daneben, hör mir erstmal zu, wie ich das mache. Und irgendwann sitzt man dann auch schon in der Ausbildung dann quasi mal daneben und muss dann mal so ein Trauergespräch mit den Angehörigen führen oder ich kann mir das halt so kaum vorstellen. Also bei uns in der Bank ist es so, irgendwann darfst du auch mal selber einen Kunden beraten, dann sitze ich halt daneben. Ist das bei euch dann auch so?
Ja, unterm Strich schon, ne? Also am langen Ende macht es die Mischung. Also natürlich kann eine Berufsschule ihren Teil dazu beitun, dass du da theoretische Modelle lernst, also Trauerphasen nach Verena Kast, welche Trauerphasen gibt es, dass jemand überhaupt erstmal versteht, was hat Tod zu bedeuten, dass das normal ist, dass Angehörige das auch mal nicht an sich herankommen lassen wollen, dass sie auf der anderen Seite dann auch mal wütend sind, dass sie traurig sind. Ne? Insofern tut die Berufsschule da natürlich schon ihren Teil zu bei, dass die auf diese Beratungsgespräche und die Trauergespräche abzielend sinnvoll Wissen vermitteln. Auf der anderen Seite macht das auch die Berufsschule zumindest in Auszügen, dass sie für diese Gespräche vorbereitend helfen, dass sie das da einfach als Rollenspiel mal lernen, ja. So. Also dass da ein Auszubildender halt der Angehörige ist und ein Trauerfall quasi vorgegeben bekommt, was sind so die Grunddaten und dann lernt der andere das eben da die Gesprächsführung ein bisschen zu machen. Dann gibt es sogenannte überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen, das ist nochmal so eine Ergänzung zur Schule eben, die dann eben nicht von Berufsschullehrern, sondern von ja oft Bestattern oder Trauerbegleitern oder auch Trauerpsychologen dann eben nochmal mit einem anderen Fachwissen, aber eben auch relativ theoretisch dieses Wissen vermitteln. Und dann ist es natürlich so, dass die Auszubildenden bei uns mit in diese Beratungsgespräche kommen und dann da erstmal nur als stille Zuhörer beisitzen und dann irgendwann machen die mal die ersten kleinen Gespräche. Also zum Beispiel kommen Familien ja auch oft ein paar Wochen nach der eigentlichen Beisetzung nochmal zu uns und machen sich Gedanken darüber, ob sie noch eine Zeitungsanzeige oder Karten als Danksagung versenden wollen, dann macht man das als Auszubildender dann eben mal an einem Punkt, wo die Familie nicht mehr so in dem ersten Schockmoment in der Trauer ist, sondern eben ein paar Wochen weiter und ein bisschen leichter im Umgang auch ist, wo es nicht mehr so auf das ganz feine Fingerspitzengefühl ankommt, sondern man eben ein paar Stolperfallen weniger hat als Auszubildender oder dann machen die schon mal dann eben Vorsorgegespräche, wo Leute sich mit ihrem eigenen Tod und der eigenen Beratung zu der Trauerfeier und Beisetzung ganz abstrakt Gedanken machen und eben Fragen zu haben, wenn das Thema wirklich Sterben noch ganz weit weg ist. Ja, und irgendwann gibt es dann aber auch den Fall, dass die dann eben ein Trauergespräch machen und dann eben der Ausbilder nur noch daneben sitzt. Ne? Dann natürlich fängt man auch damit mit Fällen an, die zumindest vermeintlich dann für den Auszubildenden relativ einfach sind. Also zum Beispiel, wenn wir die Familie schon aus vorherigen Trauerfällen kennen und die ein bisschen einschätzen können oder wenn der Verstorbene selber zu Lebzeiten eben einen Vortrag gemacht hat und darüber eben schon ganz viele Dinge geklärt sind. Oder eben, wo man ja einfach von dem Drumherum dann eben davon ausgehen kann, dass die Familie, weil also der erste Kontakt zu den Familien ist ja meist telefonisch, da kriegt man ja schon den ersten Eindruck, ob das jetzt eine Familie ist, die mit dem Sterben des dann Verstorbenen gut umgehen kann und da eben auch ein Auszubildender schon alles mit an der Hand hat oder ob das eben ein ja, trauerpsychologisch schwierigerer Fall ist oder manchmal merkt man das auch, dass man direkt raus hat, dass die Leute lieber mit einem Mann oder lieber mit einer Frau sprechen würde, dann, dann würden wir da Rücksicht drauf nehmen und genau. Ja, so wird man dann da langsam nach und nach in alle Einzelbereiche so mit hineingenommen.
So, diese praktische Tätigkeit, da will ich jetzt auch noch mal reinhören. Also man geht dann so in den Raum, in den Kühlraum oder sowas. Also ich stelle mir das so vor, das ist dann irgendwie kühl. Und ich sag mal so, ich vermute mal, so ein Verstorbener, der hat auch einen bestimmten Geruch dann wahrscheinlich oder kann einen Geruch haben, ich weiß es nicht. Und dann wäscht man ja, glaube ich, auch den Körper und auch die Haare und du sagtest jetzt auch Schminken. Wer ist denn dafür zuständig in der Ausbildung oder wie lernt man das? Vom Chef dann oder gibt es auch praktische Übungen mit einem Visagisten oder sowas? Ja, wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also die meisten Sachen lernt man da natürlich im Betrieb. Ja, und da ist es eben auch so, der erste Kontakt zu einem Verstorbenen für die Auszubildenden findet immer bei uns hier im Unternehmen in den Räumlichkeiten statt, wobei der auf jeden Sterbefall bezogen, der erste Kontakt zu einem Verstorbenen ja da eigentlich immer außerhalb unseres Gebäudes ist, nämlich in den Regelfällen in einem Krankenhaus oder danach in einem Altenheim und nur noch ein Bruchteil der Menschen dann, die zu Hause versterben. Da ist es dann tatsächlich so, da geht es eigentlich nur um das sichere Überführen von Verstorbenen, also dass sie eben auf Tragen, ähnlich wie man die aus dem Rettungsdienst kennt, dann eben zu uns in die Kühlräume verbracht werden. Wenn man die Zeit, die es eben in Anspruch nimmt, der Hauptkontakt mit dem Verstorbenen, dann eben das Waschen und Ankleiden und da ja, lernt man dann so seine Handwerksgriffe. Ne? Das ist dann ähnlich wie ein Altenpfleger oder eine Altenpflegerin, eine Krankenschwester verschiedene Handgriffe lernt, wo sie einen pflegebedürftigen kranken Mensch anfasst, lernt man das eben beim Verstorbenen quasi genauso und kriegt das dann eben vom Ausbilder oder von einem der Mitarbeiter hier einfach so gezeigt. Und auch da beim ersten Mal steht man nur daneben und zwei andere machen die Arbeit und man guckt sich das nur an und dann beim nächsten Mal eben, dass man selber mit anfasst und irgendwann können dann auch zwei Auszubildende alleine das machen, theoretisch. Wir machen es halt immer zu zweit, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Einmal unter Aspekten wie sicheres Heben und Tragen, auf der anderen Seite eben auch aus Pietätsgedanken, weil selbst wenn ein Verstorbener mal eigentlich sehr leicht, weil abgemagert ist oder sehr klein und dünn ist, auch dann gehört sich das nicht, dass man da alleine irgendwie den, böse gesagt, jetzt aus dem Treppenhaus oder über ein Treppenhaus über die Schulter getragen herunterträgt, sondern dann gehört das trotzdem vernünftig mit so einer Kranken- oder Totenbahre gemacht. Und deshalb sind die Kontakte halt dann immer zu zweit. Und da lernt man dann vom Zugucken und Nachahmen am Ende. Manche Dinge, die man dann eben auch theoretisch gezeigt oder erklärt bekommt, erstmal, also wie funktioniert zum Beispiel das Vernähen von einer Wunde oder so. Und dann kriegt man es irgendwann dann mal erst, wenn sich der Fall dann tatsächlich erst darstellt, manchmal auch erst Wochen und Monate später das erste Mal gezeigt. Ne? Und dann tatsächlich immer durchs Nachmachen. Und dann immer eigentlich von demjenigen, der das gerade so mit am besten beherrscht. Also ich werde zum Beispiel einen Teufel tun und irgendwann mal einem Auszubildenden beibringen, wie man schminkt, weil das kann ich einfach nicht. Ja, da
Modellklauen.
Ja, genau. Das käme dann etwas überspitzt dabei rum, wenn ich das mache. Nein, auch da ist es natürlich so, dass ich so ein gewisses Basiswissen, gewisse Basis Handgriffe mir aneignen musste und das auch gemacht habe, aber ja, für manche Dinge hat man halt einfach ein Händchen oder ein Verständnis und für andere Dinge kann man das auch 100-mal üben und es wird trotzdem nicht so gut wie bei jemandem, der das vielleicht erst das dritte Mal macht und einfach ein Händchen dafür hat, ne?
Ich habe aber auch mal gehört, dass auch Angehörige das ja auch machen dürften, wenn sie wollten, ne? Also ihren Angehörigen waschen oder frisieren oder auch schminken, ne?
Ja, genau. Das haben wir gelegentlich. Wir sind eigentlich immer bemüht, dass wir den Angehörigen so viele Möglichkeiten mit an die Hand geben und erwähnen, dass sie irgendwas selber oder mitmachen können, wenn sie das eben für sich wünschen, wenn ihnen das ein Anliegen ist.
Ja.
Gibt es tatsächlich ganz stereotyp eigentlich immer dann, wenn wenn jemand zu Hause verstorben ist und da lange von Angehörigen selber gepflegt worden ist oder wenn eben jemand aus der Familie selber einen pflegerischen Beruf ausübt, dann gibt es das relativ häufig, dass Angehörige gegebenenfalls eben zu Hause schon selber alles gemacht haben, manchmal auch bevor sie uns als Bestatter überhaupt angerufen haben oder manchmal auch, das kommt aber tatsächlich vielleicht einmal im Jahr nur vor, dass dann eben Angehörige hier bei uns in den Räumlichkeiten dann wirklich dieses Angebot wahrnehmen und selber beim Waschen ankleiden und einbetten in den Sarg dann wirklich selber dabei sein wollen oder physisch selber auch helfen möchten. Ja.
Ich habe mal von einem anderen Bestatter gehört, es gab so eine Fortbildung, der hatte so eine Fortbildung gemacht, um beispielsweise auch so Unfallopfer zu rekonstruieren, dass man die im Prinzip dann auch, sagen wir mal, theoretisch aufbahren kann, damit sich die Angehörigen auch am offenen Sarg verabschieden können. Gibt es das wirklich oder hat er mich veräppelt?
Nee, das gibt es schon wirklich. Also es gibt auch da wieder, lernt man in der Ausbildung und in der Meisterschule immer so Basiskenntnisse dann auch zu so besonderen Fällen, wobei besondere Fälle halt eben Unfallopfer meint. Oder manchmal ist ja auch manchmal auch daran liegen kann, dass jemand eben erst nach 2-3 Tagen überhaupt tot gefunden wird und sich dann eben schon Veränderungen am Körper abgezeichnet haben. Und zu solchen Dingen lernt man natürlich von Anfang an auch Grundlagen, aber da geht es uns zum Beispiel oft auch in einen sehr medizinisch und chemikalischen Bereich über. Da gibt es dann sogenannte Thanatologen oder Thanatopraktiker, so nennt sich, oder Embalmer, das sind so die drei Begriffe. Modern Embalming heißt im Prinzip modernes Mumifizieren. Heißt also, der Grundgedanke daran ist, dass man einen Verstorbenen, einen Leichnam konserviert durch ein Dialyseverfahren, eben den Körper innerlich desinfiziert und somit Verwesungsprozesse aufhält. Und in diesem Fortbildungsprogramm, in dieser Spezialisierung, lernt man eben dieses Konservieren und Rekonstruieren, was dann sehr anatomisch ist. Also da lernt man wirklich, wie sonst der Chirurg oder der Mediziner, sämtliche Knochen und Muskeln mit lateinischen und deutschen und englischen Namen und wie die so grob funktionieren und wie die richtig zusammenhängend aussehen müssen, damit man es eben richten kann, wenn sie mal nicht mehr richtig zusammen sind. Und das gibt's. Ich habe in einem Betrieb meine Ausbildung gemacht, wo mein Ausbilder damals diese Fortbildung eben hatte. Und der ist zum Beispiel damals, jetzt müsste ich lügen, wann war das? 2004, glaube ich, war der Tsunami in Thailand und Co. Ne, da kurz nach Weihnachten. Da sind zum Beispiel damals, ich glaube, knapp 10 von diesen Thanatologen, die sich auch in so Verbänden organisieren, oft sind eben aus Deutschland danach Koh Samui geflogen, um da eben Verstorbene wieder so zu rekonstruieren und zu versorgen, damit sie dann eben in ihre Heimatländer zurückverbracht werden konnten oder auch dafür zu sorgen, dass man sie überhaupt erstmal identifizieren konnte.
Ja, gut, also ich finde es gut, dass es sowas gibt, aber es klingt alles so ein bisschen gewöhnungsbedürftig halt, ne?
Ja, also der Part ist tatsächlich auch was, das finde auch ich gewöhnungsbedürftig. Ne? Ja, das ist ist eine Fortbildung, gegen die ich mich mal ganz bewusst gegen entschieden habe, weil das einfach nicht der Art und Weise entspricht, wie ich jetzt vorrangig mit Verstorbenen umgehen wollen würde. Ja, in Amerika zum Beispiel wird jeder, der es sich irgendwie leisten kann, so ungefähr wird eben entsprechend versorgt und konserviert, damit weil die Amerikaner einfach ein anderes Totenverständnis haben, die wollen dann eben noch zwei, drei, vier Wochen unter Umständen lang an einem Verstorbenen Abschied nehmen, und die haben auch mehr oder minder das Verständnis von einem Ewigkeitsgrab. Ja, das heißt, da werden dann eben Verstorbene so versorgt und dann in einem metallenen Sarg beigesetzt, was eben dazu führt, dass eben die Gräber viel länger laufen und die Verstorbenen eben viel länger eben so bleiben, wie sie sind. Das entspricht halt einfach nicht so dem allgemeinen mitteleuropäischen Todesverständnis oder der Art
kultureller und Weise, Unterschied,
ne? Geht, ne?
Ja. Genau, kultureller die Mexikaner Unterschied. Feiern ja auch das Totenfest und graben ja teilweise auch die Knochen wieder aus oder putzen die dann und machen die dann sauber und feiern mit denen dann. Die Maike, die war ja ein Jahr in Amerika, habe ich gelesen, um dort neue Techniken und andere Ansätze zu erlernen. Da dachte ich so, hä, was will man denn da? Also das ist dann zum Beispiel so ein Thema, ne? Das hat Maike dann da wahrscheinlich dann auch da gesehen, ne?
Ja, genau. Also Maike hat das ein halbes Jahr in den USA in einem Bestattungsinstitut dann gearbeitet und dann hat ein halbes Jahr dann da Schulen besucht noch. Das war ein Austauschprogramm zwischen US-Senat und Bundestag. Und klar, also vornehmlich ging es um einen kulturellen Austausch und um andere Länder kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Und aber das war eben ein Programm, was sich an Berufseinsteiger ganz bewusst gewandt hat. Also für das Programm war es eben Bedingung, dass man dann in den USA in dem gleichen Beruf, den man hier erlernt hat, oder in einem Art verwandten Beruf eben arbeitet. Und also es ist jetzt nicht so, dass Maike da diese Fortbildung gemacht hat und das dann da jetzt alles so kann, aber hat eben in einem Unternehmen da mitgearbeitet, was um ein Vielfaches größer ist, als dass man das von Bestattern hier in Deutschland kennt. Also die meisten Bestatter in Deutschland sind so groß wie wir, familiengeführt, zwei, drei Angestellte dazu und betreuen zwischen 150 und 250 Bestattungen. Das ist so das Gros der deutschen Bestatter. Die Bestatter, die es in Deutschland gibt, die mehr als 1000 Bestattungen betreuen, das dürften schon ganz, ganz wenige sein. Und in den USA fängt es dann bei so Größenordnungen dann auch erst an. Ne? Das heißt, da ist es einfach ein ganz anderes Aufkommen von diesen Fällen, natürlich auch pro Betrieb, wo sowas gefordert wird, eben weil die Amerikaner dieses andere Todesverständnis haben. Die Amerikaner haben auch eine ganz andere Quote an Gewaltopfern, egal ob jetzt durch Mord, Totschlag oder Unfall, also da kommt das einfach viel häufiger vor, dass da diese Spezialkenntnisse gefordert sind. Und in den USA ist es tatsächlich auch genau andersrum aufgebaut als bei uns. Also hier lernt man Bestatter und dann irgendwann, wenn man möchte, lernt man mal dieses Embalming. Und wenn man sich in den USA als Bestatter selbstständig machen will oder in dem Fall tatsächlich großen Unternehmen in Führungspositionen kommen will oder Angehörige beraten will, dann muss man erstmal das andere gemacht haben. Also die fangen quasi mit dem Embalming an und irgendwann darf man dann mal Hinterbliebene sehen und Familien betreuen. Und hier ist es eben genau andersrum. Hier steht die Familie dann im Vordergrund der Ausbildung und der Verstorbene ist eben Teil des Ganzen, aber nicht der Mittelpunkt dann. Klar, für die Trauerfeier natürlich schon, aber so, wenn Bestattungsfall zu organisieren, nimmt die Arbeit mit dem Verstorbenen einen Bruchteil der Gesamtzeit nur ein.
So, das war dann erst einmal der erste Teil mit Fabian Piepenstock. Die zweite Folge erscheint turnusmäßig in 2 Wochen. Wenn du deine Geschichte aus Hahn und drumherum erzählen möchtest, dann schreibe mir an mail@hanapodcast.de. Ich freue mich.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.